Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Friedrich Küppersbusch, was machen Sie morgen, Freitag um 12 Uhr?
Hier werde ich als Arbeitgeber, Sie haben ja meinen Job als Geschäftsführer gerade angesprochen, sehr ordentlich am Schreibtisch sitzen und empört darüber sein, dass meine Mitarbeiter blau machen.
Die machen blau für den großen
Klima-Streik. Der Redaktionsdirektor war bei mir vorstellig und es ist schon so eine Spätform von Spitzengewerkschaft. Da sagte, wir würden gerne morgen in Köln, sitzen die an der Fridays for Future Demo teilnehmen, und ich habe dann das großzügig erlaubt und eigentlich um die Mitarbeiter zu demütigen. Die wollen streiken, aber der Chef sagt, nö, könnt ihr gar nicht, geht doch.
Herr Küppersbusch, über diesen Aspekt müssen wir gleich nochmal reden. Also was Streik bedeutet und wie viel Widerstände man auch braucht in einer Gesellschaft, damit etwas wirkt. Ich frage mal unser Publikum hier erstmal so grob hinein. Wer wird denn morgen mitdemonstrieren, mitmarschieren? Ja, da gehen so ein paar.
1, 2, 3.
Ja, wir haben hier so ein Publikum von 14 Leuten.
Aber was bestreiken Sie da, indem dass Sie Studierende sind?
Also genau, wir haben heute vor allem hier Studierende da. Mag jemand das schon mal beschreiben, die Diskussion, die es da auch gab?
Jetzt ist hier ein Pantomime-Festival.
Beschreiben Sie mal, Friedrich Küppersbusch, was Sie sehen. Aber wir haben schon gehört, es gibt so ein bisschen...
Also wir haben jetzt halt hier nur so ein Mikro, da müsste sich jemand nach vorne wagen und sagen, ich nehme an, Sie studieren, das heißt, morgen gibt es eine Veranstaltung.
Hallo, sagen Sie es kurz.
Ich bin Katja.
Alles klar, Katja. Und morgen mit dabei bei der Demo und nicht in der Uni?
Ja, das ist die große Frage. Also ich bin jetzt nicht persönlich involviert, aber ein paar von unseren Studenten schon. Zum Beispiel für die Unternehmergruppe Fridays for Future und noch eine andere Gruppe. Wir persönlich haben morgen auch den Kurs. Also wir sind hier vom Career Center, ein berufsvorbereitender Journalistenkurs. Und jetzt ist die große Frage vielleicht, ob wir da auch eventuell komplett mit dem ganzen Kurs hingehen.
Ja, okay.
Das ist der Prof?
Ja.
Der Prof hat auch die Daumen hoch. Das ist Kinder.
Aber genau, aber da sind wir also ein bisschen
bei dem... Gesellschaftlicher Konflikt geht doch nicht so, dass alle einer Meinung sind. Ich finde, für uns Ältere oder uns Bosse ist die Aufgabe, total sauer zu sein oder wenigstens so zu tun. Das ist komisch an diesem Streik.
Warum? Alle sind dafür. Ja. Genau, gute Frage. Warum? Warum eigentlich, Herr Küppersbusch? Weil das immer so war, dass man gegen die Alten und gegen die Mächtigen aufbegehren musste und dass die verärgert sein müssen?
Also Dinge können sich ja verändern, aber Streik war eigentlich, es gab Maschinenstürme, die Proleten wollten in die Fabriken und haben gesagt, das macht uns unsere Arbeit, unser Leben kaputt. Und dann haben sie irgendwann gesehen, Maschinensturm bringt es, weil der Boss kauft sich neue Maschinen hinterher, wenn die kaputt sind. Und dann haben sie gedacht, wie können wir denn unseren Protest vorbringen? Aha, wir kommen nicht zur Arbeit, dann hat er ein Problem. Also es ist eine Konfliktlinie, und ich finde natürlich gut, dass es Demonstrationen gibt. Man sieht ja jetzt die politische Wirkung. Es gibt ein Klimakabinett, also ein gestisches Kabinett, wenn Sie so wollen. Und es gibt eine lebhafte Diskussion, wie man dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nachkommen kann. Aber wir sind noch nicht an der Konfliktlinie.
Also die Konfliktlinie müssen wir sicherlich gleich auch besprechen. Aber Herr Küppersbusch, ich habe mich immer auch selbst befragt, weil ich hatte auch diesen Reflex, dass ich dachte, Streik ist doch eigentlich nur gut, auch schon bei den Schülern und Schülerinnen. Da müssen eigentlich die Lehrer streng sein und sagen, das geht gar nicht. Erst dann wirkt es richtig. Und die Eltern dürfen auch nicht sagen, super, wir laufen mit. Aber vielleicht ist das ja gerade der Reiz und das Schöne und das Gute an dieser Situation, dass man aus dieser alten Logik raus ist und da wirklich Schülerin mit Vater und Lehrer gemeinsam marschieren kann und noch mit dem Arbeitgeber vom Vater möglicherweise.
Ich freue mich, wenn Menschen engagiert sind und ihre Meinung äußern, und ich freue mich, wenn die sagen, dafür nehme ich auch was in Kauf. Also mein Horror sind immer, wir haben Eislaufeltern, wir haben Helikoptereltern, und jetzt haben wir auch noch Eltern, die sagen, mein Sohn muss Robert Habeck werden, und die treten den dann so lange, bis er streiken geht. Das ist halt Blödsinn. So, aber was ist der Konflikt, den Sie angedeutet haben, dass Sie noch überlegen, ob Sie es machen oder nicht?
Ich wollte noch mal kurz was aufgreifen zur Konfliktlinie. Also normalerweise würde ich sagen, Konflikt ist gut, Diskussion ist super, um halt vielleicht auch dem eigenen Kind oder den jüngeren Leuten in ihrer Charakterfindung, in ihrer Persönlichkeitsfindung zu helfen, damit diese natürlich dann sagen, gerade wenn Jugendliche sind, zu sagen mit 13, 14, nein, das ist mein Standpunkt, und den dann selber auch zu finden und zu verteidigen. Aber ich würde sagen, beim Klimastreik, das ist so eine riesige Gemeinschaftsaufgabe, dass man da wirklich alte Mauern und gerade Generationenkonflikte oder andere Konflikte zwischen Ethnien, zwischen was es auch immer gibt, einbrechen sollte und da zusammen das Zepter gemeinsam auf die Straße zu gehen und
So, Herr Küppersbusch, gibt es darauf eine zynische Antwort eines langjährigen Politikbeobachters, oder sagen Sie,
Okay. Für uns Medien wäre es natürlich besser, wenn es sozusagen den Weg vom Maschinensturm hin zur gesellschaftlichen Kundgebung dann umgekehrt gehen würde und ihr mal bei ein paar Energieversorgern die Scheiben einschmeißt. Also da haben wir mehr zu berichten. So ist es irgendwie die ganze Zeit gesellschaftlicher Kuschelsex und da wird die Berichterstattung einschlafen. Okay, so zynisch sind wir. Sie wollten es zynisch?
Ja, nee, ja doch.
Ist okay. Gewalt auf
nee, ich dachte jetzt kurz, Sie meinen das wirklich ernst, aber es war ja ein Bild. Nein, aber lassen Sie uns gleich mal drüber diskutieren, weil ich glaube, das, was ich auch bei Ihnen höre, Friedrich Köppersbusch, ist natürlich die Frage, es gibt den Appell, mehr Klimaschutz, nehmt das ernst, macht es schnell und dann gibt es natürlich die leidige Frage, wie schnell, wer muss den Preis zahlen, wer ist bereit, den Preis zu zahlen. Und eine Frage, die uns als Radiomacher immer wieder umtreibt, was sind eigentlich die Fragen, die sich die Menschen stellen, die uns zuhören, das Publikum. Das will ich Sie hier im Studio gerne fragen. Jetzt wurde hier schon während der Musik lebhaft darüber diskutiert. Was sind eigentlich die Fragen an das Großthema Klimawandel? Was möchte man sagen? Ich schaue mal vorsichtig in diese Runde, ob sich da schon was klar formuliert hat. Bitte.
Ja, ich leite nochmal die Frage weiter. Wir haben uns gefragt, warum man in der Debatte eigentlich das Wort Streik benutzt und nicht Bewegung, weil das vielleicht auch ein bisschen negativ besetzt ist.
Ist es das? Weiß ich gar nicht.
Finde ich korrekt. Es ist eine Bewegung. Es ist halt kein, also die, das ist ja ausgegangen von Greta Thunberg und von Schülerinnen und Schülern und es gibt da keinen Streik. Und inzwischen entpuppt es sich ja als über die Generationen hinweg greifende Bewegung, erinnert eher an die sozialen Bewegungen Anfang der 80er für Frauen gegen SS-20, gegen Nachrüstung, für Umweltschutz, gegen Atomkraft. Finde Ihren Hinweis berechtigt.
Aber Teil, also wenn Sie auf die neuen sozialen Bewegungen derzeit ansprechen, Teil war ja auch immer sowas wie ziviler Ungehorsam. Also irgendwas, das wehtut, dass man was blockiert, dass man irgendwelche Zufahrten blockiert. Ja. Das soll jetzt morgen, glaube ich, auch zumindest teilweise auch stattfinden. Also Kreuzungen, die blockiert werden. Ich glaube, so detailliert ist das nicht aufgeschrieben, damit auch die Überraschung da ist. Aber gleichzeitig sind wir natürlich bei diesem, ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist, aber bei dieser großen Einigkeit, die erstmal in diesem Ziel besteht. Wir wollen.
Ja, vielleicht ist es auch einfach nur fucking Romantik von einem alten Mann. Also wir haben uns damals eine schreckliche Gewaltdebatte eingehandelt. Also niemand redete mehr über Atomkraft oder über Frauenrechte oder Genderrechte und über Nachrüstung, sondern ihr müsst erstmal der Gewalt abschwören. Ne? Und unsere Themen waren weg. Im Grunde wieder. Diese Bewegung kommt gewaltfrei daher, da spart sie sich diese Ablenkung und der Druck auf die Politik ist eminent. Also man könnte jetzt von hier bis da sehr viele Themen ankreuzen, die im Moment in dieser Gesellschaft verhandelt werden sollten, aber offenbar ist es der Bewegung gelungen, ihr Thema an Nummer eins zu setzen. Es gibt, wie gesagt, ein Klimakabinett. Andere sagen, ist es nicht eine Querschnittsaufgabe? Also warum soll jetzt der Justizminister zum Beispiel nicht dabei sitzen, wenn es über das Klima, weil er müsste ja am Ende irgendwie mal die Gesetze machen. Es gibt die CSU, die auf einmal sagt, ach du Himmel, wir werden ja nur noch von über 110-Jährigen gewählt und so wie wir uns im Landtagswahlkampf eher der AfD rhetorisch angenähert haben, Obergrenze, ausländerfeindliche Äußerungen, so sind wir jetzt die wirkliche Umweltpartei, sagt der Söder diese Woche.
Aber wissen Sie, was Söder heute sagt? Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, hat gerade heute Morgen im Bayerischen Rundfunk gesagt, der Klimaschutz darf die Gesellschaft nicht spalten. Und meint damit, glaube ich, natürlich diesen ganzen Bereich der konkreten politischen Maßnahmen, die jetzt anstehen. Und das ist natürlich die Frage. Große Bewegung. Wir wissen noch nicht, wie viele Menschen morgen da demonstrieren werden, aber wahrscheinlich wirklich eine große Zahl. Wir wissen aber auch, alles, was da politisch jetzt passiert und beschlossen wird, wird, wenn es wirken soll, richtige Auswirkungen haben, auch auf ganz konkretes Leben, zum Beispiel für Pendler, zum Beispiel für Menschen, die im Kohlebereich arbeiten und so weiter und so fort. Leute, die Autos bauen in Deutschland. Ich glaube, das ist damit gemeint. Und das ist vielleicht, Friedrich Köppersbusch, auch die Debatte, die Sie meinen, wo es jetzt wehtut?
Ich glaube, dass die CSU sehr gut ist in der Imagepflege. Das stimmt. Sie hatten 1970 einen Umweltminister, den ersten Deutschlands und Europas, Max Streibel. Es gibt ja auch einen Link zwischen Heimatverbundenheit und Umwelt. Also bewahre unsere schöne Heimat. Das ist ein konservatives Moment. Will ich den gar nicht abreden. Nur, was da programmatisch vorgeschlagen ist, ist ein bisschen so aus der Abteilung Tampax-Tage spürt man nicht. Also wir wollen was tun, aber es soll niemandem wehtun. Hinter der großen Geste, die CSU ist die Umweltschutzpartei, steht, nein, aber eine CO2-Abgabe wollen wir nicht. Hinter Macrons Einladung, eine Kerosinsteuer zu machen, um die Leute aus den Flugzeugen rauszukriegen, sagt die CSU, nee, das auf keinen Fall. Und dann geht es weiter. So, und dann heißt es ja, wir müssen fördern, wir müssen die guten Ideen fördern und nicht mit Strafen arbeiten. Und das ist ein bisschen komisch, weil es im Moment in der Bevölkerung, glaube ich, sogar eine Bereitschaft gibt, zu sagen, wir haben ein Ziel und wir wissen, dass es ein bisschen wehtun kann, das Ziel zu erreichen und wir sind bereit. Und das zu unterfordern,
Ja, ich habe noch eine Frage. Der Klimaschutz ist ja eine globale Aufgabe. Glauben Sie, dass das die deutsche Politik auch hinbekommt?
Ehrlich gesagt, es gibt ja diese Stimmen, die sagen, also selbst wenn wir hier diese Verringerung 40% unter den Werten von 1990, das ist das Klimaziel, hinbekommen. Hey, wer sind wir? Also wir sind zwar die viertgrößte Industrienation, aber wir produzieren nur 2% des weltweiten CO2. Und ob wir nur was machen oder nicht, ist auch egal. Da versuche ich nochmal so einen machiavellistischen Trick. Wir könnten, indem wir es machen, Auto, Kohle, Stahl, Maschinenbau noch am wenigsten, transformieren und weiter ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsstandort bleiben.
Glauben Sie
weil
das?
Weil wir die Technologien dafür entwickeln müssen.
Aber Friedrich Köpers-Krusch, liegt über allem nicht die eine große Frage, auch bei allem, was das Klimakabinett da jetzt morgen beschließen mag, was in New York Anfang der Woche beim Weltklimagipfel beschlossen wird oder zumindest ausgetauscht wird. Letztendlich stellt sich doch die Frage, ist grüner Kapitalismus möglich? Also kriegen wir das hin, im Prinzip einer Wachstumslogik weiterhin zu folgen, indem wir sie smart machen, indem wir sie irgendwie als Green Deal ausrichten? Oder geht es nicht echt viel tiefer in die Art und Weise, wie wir leben und wie wir auch immer irgendwie mehr haben wollen?
Es ist eine Wette. Also es ist einfach die Wette, ob dieser Planet eines Tages sagt, Herr Doktor, ich habe schlimm Mensch, kann man da irgendwas gegen tun oder ob wir uns mit dem einigen. Die Frage, die Sie angesprochen haben, wir haben einen Atomausstieg gemacht, das heißt Rot-Grün-Ding gemacht und die konservative Regierung hat es nachvollzogen und in Frankreich stehen 52 Atomkraftwerke. Da hätten wir schon keinen Atomausstieg machen müssen. Also es geht ja auch immer darum zu beweisen, dass, wow, guck mal, die Deutschen, die Pfeffersäcke, die Reichen, die kriegen das hin. Also ist Wohlstand und Verzicht auf gefährliche Technologien schließen einander nicht aus. Nicht, dass am deutschen Wesen wieder die Welt genesen soll, aber wenn wir das demonstrieren können, warum nicht?
Mhm. Atom ist jetzt natürlich echt ein schwieriges Stichwort, weil
das Atom,
denn ich meine, dass die Franzosen
das Haupt in dem Moment, wo wir aus dem CO2 rausholen.
Genau, aber dass die Franzosen beispielsweise pro Kopf nur halb so viel CO2 ausstoßen wie wir,
hängt hat damit
leider,
zu tun.
Leider Gottes auch damit zusammen, dass sie so viel Atomkraftwerke haben. Aber diese Debatte will ich jetzt nicht nochmal neu aufmachen.